Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 8. September auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Vom Rathaus ins Bundeshaus, Alin Trede will in den Nationalrat. Vom Untergrund in den Untergrund im Labor der Berner Archäologie. Und vom Kurbad zur Kulturoase, das Bad Bonn, damals und heute. Am Mikrofon begleitet sie Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Die Energiewende im Kanton Bern rückt wieder in weite Ferne. Der Grosse Rat hat den Gegenvorschlag zur Initiative Bern Erneuerbar gestern erneut zurückgewiesen. Die bürgerliche Ratsmehrheit verlangt, dass nochmals überprüft wird, ob der Gegenvorschlag nicht doch gegen die Verfassung verstoße. Die Ratslinke zeigt sich empört über diese erneute Verzögerungstaktik. Der Kommissionspräsident, der Thuner SP-Grossrat Patrick Bent, warf gestern sogar das Handtuch. Er trat per sofort von seinem Amt zurück. Nun wird das Berner Stimmvolk wohl erst Ende 2012 über Initiative und Gegenvorschlag abstimmen und nicht, wie bisher angenommen, schon im Frühling. Energieinitiative wie Gegenvorschlag verlangen, dass Strom- und Energiebedarf von Gebäuden grundsätzlich durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Unterschiede zwischen Initiative und Gegenvorschlag gibt es nur beim Zeitplan. Das Atomkraftwerk Mühleberg hält extremen Hochwassern stand. Das zumindest ergaben interne Tests der Betreiberfirma der Berner Kraftwerke BKW. Diese Testergebnisse hat die Atomaufsichtsbehörde ENTSI akzeptiert. Politiker und Atomgegner äußern jedoch Zweifel am Entscheid des ENTSI. Sie kritisieren, dass gerade beim AKW Mühleberg die Expertenmeinungen stark auseinandergingen. Knackpunkt ist die Frage, ob die Kühlwasserentnahme aus der Aare auch bei Hochwasser weiterhin möglich sei. Auch andere Probleme sind weiterhin ungelöst, so zum Beispiel die nicht erdbebensicheren Sicherheitssysteme oder die Risse im Kernmantel. Trotz allem geht das AKW Mühleberg noch in diesem Monat wieder ans Netz. Bundespräsidentin Micheline Galmiret erhält nach ihrem gestrigen Rücktrittsentscheid ein weitgehend positives Medienecho. Die SP-Bundesrätin habe der Außenpolitik der kleinen Schweiz Profil gegeben. Mit ihrer eigensinnigen Art habe sie aber auch viele irritiert, so der Tenor. Die Top-Favoriten für die Nachfolge innerhalb der SP sind Ständerat Alain Berset und der Waadtländer Regierungsrat Pierre-Yves Maillard. Galmiret bringt mit ihrem Rücktrittstermin vor allem Evelyn Wittmer-Schlumpf in Bedrängnis. Rein rechnerisch steht der BDP-Bundesrätin nämlich kein Platz im Bundesrat zu. Der Bundesrat will den nächtlichen Verkauf von Alkohol im Detailhandel verbieten. Dies hat er im Rahmen der Totalrevision des Alkoholgesetzes entschieden. Zudem sollen Bars verpflichtet werden, mindestens 3 alkoholfreie Getränke anzubieten, die billiger sind als das günstigste alkoholische Getränk. Die Preise für alkoholische Getränke sollen nicht erhöht werden. Zudem schlägt der Bundesrat eine Steuerbefreiung von alkoholhaltigen Lebensmitteln vor. Davon profitieren würden zum Beispiel Fertigfondues oder Kirschschokolade. In Brasilien haben gestern Zehntausende Menschen gegen Korruption protestiert. Anlass dazu war der Nationale Unabhängigkeitstag. Die Demonstranten forderten auf Schildern Null Toleranz gegen Korruption. Sie warnten, dass Brasilien zum Land der Diebe werde. Nachdem Staatspräsidentin Dilma Rousseff Anfang Jahr ihr Amt antrat, mussten mehrere Minister wegen Korruptionsvorwürfen abtreten. Und noch zum Wetter. Heute bleibt es trotz einzelnen Sonnenstrahlen vorwiegend bewölkt bei 20 Grad. Gegen Abend kann es auch regnen. Morgen Freitag ist es zuerst noch bewölkt, im Laufe des Vormittags wird es freundlicher und wärmer und so bleibt es auch am Wochenende, meist sonnig und sehr warm. Das Thermometer klettert auf bis zu 26 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Die in anderthalb Monaten können die Schweizer Stimmberechtigten wählen. Sie wählen, wer sie in den kommenden 4 Jahren im National- und Ständerat vertreten soll. Sie bestimmen, wer stellvertretend für die Schweizer Bevölkerung und für die Kantone politische Entscheide trifft. In den kommenden Wochen wird das Rabe Info 3 ganz unterschiedliche Berner Kandidaten und Kandidatinnen begleiten auf ihrem Weg zum Tag der Entscheidung. Heute hören Sie das Porträt der Kandidatin der Grünen des Kantons Bern, Aline Trede. Wilmar Al hat sie getroffen.
Geh nicht schlafen, wenn du wütend bist. Bleibe auf und kämpfe. Dieses Motto steht Aline Trede gut zu Gesicht. Die 28-jährige Stadtbernerin gehört zur neuen Generation der Grünen, die mit viel Energie und Einsatz auf der Straße präsent ist, statt am Schreibtisch neue Ideen auszutüfteln.
Ich glaube, wir sind bereiter, wirklich auf die Straße zu gehen. Also wir haben keine Angst, irgendwie auch in Kontakt zu treten in Gemeinden, wo wir vielleicht nicht so gut vertreten sind oder wo es schwierig ist mit grünen Positionen. Es ist so ein bisschen die Frische und vielleicht auch ein bisschen Naivität, dass man einfach geht und macht. Und wenn man halt dann jemanden aufregt, ist es irgendwie auch gut. Wir werden auf jeden Fall wahrgenommen.
Aline Trede ist eine Macherin. Seit vielen Jahren steckt sie sehr viel Kraft und Energie, nicht nur in politische Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch in ihre persönliche politische Karriere. Seit bald 2 Jahren ist sie Berner Stadträtin, Mitglied der Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün. Sie ist Mitgründerin der Jungen Grünen und Vizepräsidentin der Grünen Schweiz. Zudem ist sie Präsidentin des Vereins für menschenfreundliche Fahrzeuge, dem Trägerverein der Offroader-Initiative. Jetzt will Aline Trede direkt vom städtischen ins nationale Parlament einziehen.
Ja, ich bin jetzt lange im Stadtparlament oder lange genug für mich. Ich glaube, alle unsere Themen, die grünen Themen, die können wir nicht nur in einer Stadt behandeln, sondern müssen sie national behandeln und vor allem international. Und darum denke ich, so ein bisschen der globalere Rahmen wäre für mich und meine Themen gut. Und darum möchte ich in den Nationalrat.
Für ihre Wahl wirbt Aline Trede mit dem Slogan «Energie sparen, Grundrechte wahren». Energie- und Verkehrspolitik sind schon immer Tredes Steckenpferd gewesen. So hat sie an der ETH Zürich Umweltwissenschaften studiert und arbeitet nun beim Verkehrsclub Schweiz VCS als Kampagnenleiterin. Doch warum der Fokus auf die Grundrechte?
Umso mehr ich mich in der Politik, auch in der städtischen parlamentarischen Politik bewege, merke ich einfach, dass wir immer mehr Grundrechtsbeschneidungen haben. Wir werden öffentlich überwacht, wir dürfen nicht mehr campieren vor dem BKW-Gelände, man wird weggeräumt, weggewiesen, jetzt gerade wieder neu, wir dürfen nicht mehr Unterschriften sammeln. Und es kann einfach nicht sein, dass der öffentliche Raum so extrem beschnitten wird. Und das ist nur meine Sicht. Wir haben dann noch die Problematik mit Migrantinnen und Migranten, dass sie einfach nicht als Menschen akzeptiert werden, sondern einfach sehr schlecht behandelt. Und dann geht es von Grundrecht halt auch in Richtung Menschenrechte, wo ich finde, es lohnt sich jede Energie, jedes Kilojoule, das man darin reinsteckt, wirklich um die Wahrung dieser Rechte auch der Menschenwürde.
Die Wahlchancen von Aline Trede sind zwar klein, aber intakt. Vor allem, weil die Nachwuchsförderung bei den Grünen Kanton Bern groß geschrieben wird. Aline Trede darf zusammen mit Pablo Donzé aus Biel auf der Liste der Grünen Kanton Bern kandidieren. Voraussetzung, dass sie gewählt werden könnte, ist, dass die Grünen ein 4. Mandat holen.
Also wir haben eine sehr starke Liste. Es gibt also auch interne Konkurrenz, was sicher immer gut ist für den Wahlkampf. Ich habe gesagt, wir machen diesen 4. Sitz und darum sind meine Chancen steigen, wenn wir einen 4. Sitz machen. Und wir haben eine super Ständeratskandidatur mit Alec von Grafenried. Wenn er natürlich in den Ständerat kommt, wird ein Platz im Nationalrat frei. Also wir haben ein paar Plan Bs.
Die heiße Phase des Wahlkampfes hat begonnen und für die sympathische Bernerin heißt das jetzt Präsenz zeigen, Aktionen organisieren, an Podiengesprächen teilnehmen und Medienarbeit machen. Wegen ihrer übervollen Agenda hat sie bei der Arbeit auf 60% reduziert. Denn so ein Wahlkampf nehme wahnsinnig viel Zeit und Energie in Anspruch, meint Aline Trede.
Ja, also ich bin gespannt, wie es wird. Ich kann es mir noch nicht so genau vorstellen, weil es wird sehr wahrscheinlich 24 Stunden einfach etwas los sein. Ich denke, ich werde froh sein, wenn er vorbei ist, vor allem, weil man sich dann wieder auch mehr um Themen und nicht mehr nur um sich selber kümmern muss.
Das sagt Aline Trede, Nationalratskandidatin der Grünen, Kanton Bern. Wir werden Sie in den nächsten Wochen auf Ihrem Wahlkampf weiter begleiten. Morgen hören Sie im Rabe-Info das Porträt eines Politikers, der zwar jetzt schon im Parlament sitzt, aber zum ersten Mal mit einer neu gegründeten Partei antritt.
95,6 Rabe-Info.
Das Wochenende unter der Erde oder in Tunneln und Stollen verbringen, das können Interessierte am kommenden Samstag und Sonntag. Dann nämlich finden die Europäischen Tage des Denkmals statt, das Thema im Untergrund. Auch Bern hat einige Attraktionen zu bieten, so öffnen zum Beispiel das Labor und das Lager des Archäologischen Dienstes für einmal ihre Tore. Das Besondere daran ist, dass Archäologiefans normalerweise nur bei den Ausgrabungen dabei sein können, also wenn die Objekte aus dem Untergrund geholt werden. Nun bietet der Kantonsarchäologe Daniel Gutscher die Gelegenheit, die Laboratorien des Archäologischen Dienstes zu besuchen. Diese befinden sich wiederum im Untergrund, in den Tiefgeschossen eines ehemaligen Telefongerätelagers in Bümplitz.
Sehr selten kommt jemand in unsere Labors. Was geschieht dann eigentlich mit den Funden, wenn sie auf der Grabung freigelegt worden sind? Sind sie dann aus den Augen, aus dem Sinn? Nein, sie werden hierher gebracht, sie werden gewaschen, gereinigt, sie werden inventarisiert, sie werden je nachdem konserviert, je nachdem muss man noch Eingriffe machen. Rostige Klumpen werden freigelegt, das wird ein ganz spannender Punkt am Samstag und am Sonntag sein, weil man sehen kann, was dann im Labor noch ausgegraben und entdeckt wird. Auswertungsschritte werden gezeigt, wie man am Schluss zu einer Publikation kommt. In der Regel hat das Publikum bei uns die Möglichkeit, Grabungen zu besichtigen oder in den Zeitungen über unsere Grabungen zu lesen und am Schluss irgendwo in einem Bücherregal eine Publikation über die Archäologie zu finden. Aber was alles dazwischen ist, geschieht hinter den Kulissen.
Meistens handelt es sich um Scherben von Krügen und Töpfen. Ab und zu mal verbirgt sich in einem Dreckklumpen wunderschöner, prähistorischer oder antiker Schmuck. Selten gibt es sensationelle Funde wie das prähistorische Einbaumboot, das vor wenigen Tagen am Moossee entdeckt wurde. Der Kantonsarchäologe Daniel Gutscher ist sichtlich erfreut über diesen Fund.
Also der Einbaum vom Moossee, das ist die Sensation der Woche. Da haben wir unglaublich Glück. Man könnte meinen, wir hätten das extra inszeniert für den nächsten Samstag. Wir können nichts dafür. Wir haben den die letzte Woche in einer Notgrabung am Moossee entdeckt. Und der wird zufälligerweise am nächsten Samstag bei uns liegen. Der kommt von der Grabung rein, wird draußen grob gewaschen, bekommt ein Stützkorsett und wird mit diesem Stützkorsett transportiert und liegt jetzt im Moment in einem Bassin, das wir im Untergrund im Hochregallager gebaut haben, weil das Ding ist etwa 6000 Jahre alt. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob es wirklich das älteste Boot der Schweiz ist. Ein Baumstamm, ein ausgehöhlter aus Lindenholz, 6 Meter lang. Und der war natürlich immer ohne Licht, unter Wasser und ohne Sauerstoff. Und deshalb liegt er jetzt in einer künstlichen Badewanne.
Da bleibt er vorläufig, bis abgeklärt ist, wo er dann konserviert wird. Die Spezialisten für Holzbootkonservierung sind in Skandinavien. Gut möglich also, dass der Einbaum bald wieder eine Weile an die Oberfläche kommt. Im besten Fall darf er oben bleiben, zum Beispiel im Historischen Museum. Die meisten Fundstücke bleiben jedoch im Untergrund. Eindrücklich sind die sicher 20 Meter hohen Lagerhallen in der Tiefe, wo die Fundstücke aufbewahrt werden. Durchschnittlich alle drei Tage kommen neue hinzu.
Da, wo etwas zum Vorschein kommt, da, wo es brennt, da rücken wir raus und bergen und dokumentieren. Es ist nicht so, dass wir aus lauter Lust irgendwo Löcher machen, sondern wirklich nur Not- und Rettungsgrabungen. Trotzdem gibt es 100 bis 150 Untersuchungen pro Jahr. Und wenn man die Funde hochrechnet, und zwar jeden Scherben, das kleine Krümelchen einzeln zählt, sind es zwischen einer halben Million und drei Viertel Millionen Nummern, die neu reinkommen pro Jahr. Das sind etwa 1000 Kisten.
Trotzdem, im Moment hat es noch genug Platz, sagt Kantonsarchäologe Daniel Gutscher. Es wird nämlich nicht alles auf ewig aufbewahrt.
Nehmen Sie ein Grossprojekt wie ein Casino-Parking, 45'000 Kubikmeter Aushub des ehemaligen Stadtgrabens und davon sind vielleicht dann 2 Kubikmeter von den 45'000, die schließlich hier in unserem Depot landen. Das ist viel, 2 Tonnen Material von einer Grabung, aber wenn man den Gesamtaushub anschaut, dann ist es eine vertretbare Summe und es gibt sehr viele Funde, wie die Keramik, die braucht nicht speziell klimatisiert zu werden. Sobald wir hier im Haus keinen Platz mehr haben, kann dieses Material irgendwo gelagert werden.
Das sagt Kantonsarchäologe Daniel Gutscher. Die Räumlichkeiten des Archäologischen Dienstes befinden sich an der Brünnenstraße 66 in Bümpliz. Sie können am Samstag und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr besucht werden. Das gesamte Programm der Europäischen Tage des Denkmals gibt es online unter www.be.ch/denkmalpflege.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Wir sind beim dritten Teil unserer Serie über den Schiffenen-Stausee angelangt. Dem Schiffenensee musste auch das historische Kurbad Bonn weichen. Anfang der 60er Jahre versank es in den Fluten des Stausees. Danach bauten die damaligen Besitzer ein neues Bad Bonn auf, nämlich genau dieses Bad Bonn, das heute über die Kantonsgrenzen von Freiburg hinweg als Konzertlokal bekannt ist. Magdalena Oberli hat sich über die Wellnessmöglichkeiten im Bad Bonn von damals und heute schlau gemacht.
Bäder von Bonn, schwefelhaltige Trinkwasser, reizende, bemerkenswerte Lage am Ufer vor Sahne. So eine alte Werbung für das ehemalige Bad Bonn im Wieler Bonn bei Düdingen. Bis Anfangs vom letzten Jahrhundert haben hier Gäste aus dem In- und Ausland die heilende Kraft der verschiedenen Kurangebote genutzt. In Nähe aufgewachsen ist der Hans Bachhoffner. Er erzählt mir, was für Gäste das Bad besucht
haben. Dass sie so vornehme Damen, oder? Ja, dann zumal die Bäder, dass sie die Wohlhabenden, die das Vermögen für in solche Bäder zu gehen, oder?
In seinen letzten Jahren war das Bad Bonn kein Kurbad mehr, sondern ein Restaurant. Von verschiedenen Seiten habe ich mir erzählen, dass es dort etwa die etwas grob her und zu sind gegangen. Der Daniel Fontana, Betreiber des heutigen Konzertlokal Bad Bonn, dazu.
Das ist so ein bisschen, es haben sich da nicht alle dorthin gewagt, weil das in den letzten Jahren ist so recht wild-west-mässig abgegangen dort. Also so recht, aber auch zum Teil auch ein schöner, aber auch ein berüchtigter Ort gewesen. Also Bad Bonn hat mich da so ein bisschen geerbt. Am Anfang haben die Leute auch ein bisschen Angst gegeben, dorthin zu kommen, weil das Gefühl gehabt, das ist nicht für mich.
Der Daniel Fontana hat das heutige Bad Bonn von Familie Henkel Schmutz übernommen. Sie waren die Wirtsleute auf dem ursprünglichen Bad Bonn gewesen. In den 60er Jahren mussten sie ihr Restaurant neu aufbauen, weil das alte Bad Bonn am Schiffenenstausee weichen musste. Der heutige Lokalbesitzer Daniel Fontana erzählt mir, wie die ehemalige Besitzerfamilie Henkel Schmutz das Bad Bonn am Ende der Bonnstrasse neu aufgebaut
hat. In den ersten, ich weiß es nicht mehr genau, so 5 oder 6 Jahren ist noch mal so eine Baracke gestanden. Und dann, irgendwann ist die Frist fast abgelaufen, wo das hat auch aufbauen konnte. Und dann haben sie innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, die Beize gebaut. Das ist nicht wahnsinnig ein schönes Bauwerk, also im Gegenteil sogar, aber irgendwo passt es immer gut zu dem, was wir jetzt machen. Es steht so grau da in der Natur draussen. So, eigentlich eher ein hässliches Haus, aber recht bescheiden und das passt doch ganz gut.
Das neue Bad Bonn hat Familie Henkel-Schmutz noch ungefähr 15 Jahre weitergeführt. Nachher hat die Ära von Daniel Fontana angefangen. Seit 21 Jahren führt er jetzt das Bad Bonn. Er hat das Restaurant zu einem Kulturbetrieb weiterentwickelt. Ein Fixpunkt im Jahresprogramm ist die Bad Bonn Kilbi. Die Kilbi hat eine lange Tradition, die schon im ehemaligen Bad Bonn gepflegt wurde. An die alte Bad Bonn Kilbi muss sich der Hans Bachhoffner erinnern. Er war als Jugendlicher selber Kilbigänger.
Das war schon etwas. Ein Kilbi dann zumal war noch etwas. Das war ein seltenes Fest. Heute hat es, ich würde sagen, alle Woche Fest, wo nicht mehr den gleichen Effekt hat wie dann zumal eben so eine Bonn-Kilbi. Die war weitum bekannt.
Das ist der Eindruck von Hans Bachhoffner. In Wirklichkeit ist die Bad Bonn-Kilbi jetzt noch viel bekannter als früher. Sie hat heute weit über die Freiburger Kantonsgrenze heraus einen guten Namen. Von bekannten Musik- und Kulturjournalisten ist Bad Bonn-Kilbi auch schon als das beste Festival der Schweiz betitelt worden. Der Daniel Fontana erzählt von den Anfängen.
Da haben wir auch ganz klein angefangen, mit relativ wenig Wissen, sondern einfach etwas gemacht daraus. Und also einfach gefunden, ja, die Bad Bonn-Kilbi hat es gegeben, das ist ein Fest, komm, wir machen doch auch ein Fest. Und dann haben wir so mit lokalen Blues- und Coverbands angefangen, mit einer kleinen Zelt mit 300-400 Leuten. Und mit den Jahren bin ich dann halt auch in die Musik eingewachsen, ging mehr Kontakte und so. Und durch das, dass ich recht irgendwie probiere, ging etwas zu machen, was die anderen nicht machen, so ein bisschen Gegenstrom zu schwimmen auch, hat es mit dieser Konsequenz und mit dieser Linie, die wir auch gefahren sind, ging gleich, hat es auch recht an Namen bekommen.
An Bad Bonn-Kilbi haben schon Bands wie Queens of the Stone Age oder The Prodigy gespielt. Auch durch das Jahr durch bietet das Konzertlokal Bad Bonn ein vielfältiges Programm. Von Metal über Elektro bis hin zu Hip-Hop gibt es hier alles.
Dies war der dritte Beitrag unserer vierteiligen Serie über den Schiffenensee. Zum See erscheint Mitte September das Buch «Schiffenensee – Das versunkene Sahnetal». Das Buch kann unter www.vereinoskar.ch vorbestellt werden. In Bad Bonn spielen heute Abend live Lightning Dust und Pamela Mendes. Den letzten Teil der Schiffenensee-Serie hören Sie morgen hier im Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 8. September. In der Redaktion waren Wilmar Rall, Magdalena Oberli und Michael Spahr. Auf www.rabe.ch gibt es das Info als Podcast. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es morgen, wie immer um 11 Uhr, auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.